SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Welche Rolle kann die saarländische Stahlindustrie bei der Zeitenwende spielen? Ist die deutsche Aufrüstung vielleicht sogar eine Chance für den Standort Saarland? Ist noch nicht allzu lange her, da wären solche Überlegungen undenkbar gewesen. Aber klar, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine rücken solche Überlegungen natürlich in den Mittelpunkt und noch mehrere politische Rahmenbedingungen, die sich geändert haben in den letzten Zeiten. Und so ist das heute auch ein Thema einer Podiumsdiskussion in Saarbrücken mit dem Titel Stahl und Sicherheit. Es geht schließlich um Milliardensummen durch Sondervermögen und Lockern der Schuldenbremse. Und da will man eventuell von profitieren hier. Peter Sauer für die Region am Nachmittag auf SR3.
Jahrzehntelang wollte in Deutschland niemand so wirklich drüber reden. In Zeiten schwächelnder Autoindustrie und global steigender Militärausgaben ist das Thema Rüstung jetzt aber ganz oben auf der politischen Agenda. Im Bund, aber auch im Saarland. Durch Sondervermögen und Lockern der Schuldenbremse ist klar, es wird sehr viel Geld in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands investiert werden. Nicht nur kurz, sondern auch mittelfristig, betont Heiko Maas, Präsident des Stahlverbands Saar.
Das ist für uns hier im Saarland, für die Dillinger Hütte, außerordentlich interessant, weil die Dillinger Hütte das einzige Unternehmen ist, das zertifiziert Stahl herstellen kann, das den Sicherheitsanforderungen genügt und das für Fahrzeuge bis Panzer auch genutzt werden kann. Und deshalb ist das für uns auch wirtschaftlich ein großes Thema.
Wer für die Bundeswehr oder den Sicherheitsbereich produzieren will, muss alles haargenau dokumentieren. Ob kleines Technikbauteil oder Panzerschutzwand aus Stahl, alles muss zertifiziert werden. Das ist sehr aufwendig und könnte vielleicht auch gerade kleinere Unternehmen abschrecken. Laut Maas produziert Dillinger aktuell rund 10.000 Tonnen zertifizierten Panzerstahl im Jahr. Ein Bruchteil der Gesamtmenge von bis zu 2 Millionen Tonnen. Der hohe Aufwand macht sich jedoch bezahlt.
Für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens in der Stahlindustrie, wo es viele Probleme gibt, sind auch Zehntausende von Tonnen außerordentlich wichtig. Und dieser Stahl, weil er zertifiziert ist, weil er besonders ist, besonderen Kriterien entspricht, ist natürlich auch teurer. Und insofern sind die Margen für die Unternehmen, die daran beteiligt sind, auch höher als bei anderen Stahlarten.
Aus saarländischer Sicht geht es aber vor allem darum, möglichst viele der Milliarden Euro aus Berlin hierher zu lotsen. Christian Seel, Beauftragter für zivil-militärische Zusammenarbeit des Saarlandes, macht deutlich, dass es dabei nicht nur um Panzer und Stahl geht.
Zivil-militärische Zusammenarbeit bedeutet Gesamtverteidigung, bedeutet die Stärkung der Resilienz. Und das ist nicht nur die Ertüchtigung, der Ausbau der klassischen Rüstungsindustrie, sondern ich möchte den Blick auch darauf weiten, dass wir dafür sorgen können und müssen, dass die Brücken gut funktionieren, dass Eisenbahnen ausgebaut werden. Wir reden auch über das Thema Cybersicherheit. Ich glaube, in Zeiten einer hybriden Bedrohung, in der wir uns aktuell befinden, ist es wichtig, das Thema querschnittlich zu betrachten.
Nimmt Europa es ernst, sich unabhängiger von den USA zu machen, muss eine europäische Rüstungsindustrie aufgebaut werden. Das Saarland hat aufgrund seiner industriellen Infrastruktur und auch seiner zentralen strategischen Lage in Europa gute Voraussetzungen, wirtschaftlich von diesem Prozess zu profitieren.
Die Rüstungsindustrie im Saarland, Peter Sauer hat berichtet. Die CDU-Fraktion im Saarländischen Landtag hat gestern Abend diskutiert, wie die Verteidigung aufgestellt ist in Deutschland und in Europa und wie unabhängig Europa agieren kann, auch unter dem Eindruck der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA. Mitdiskutiert hat die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sabine Wachs hat sie am Rande der Veranstaltung getroffen.
Von Fatalismus will die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auch bei der aktuell mehr als angespannten Weltlage nichts wissen. Der Krieg in der Ukraine und in Gaza, Donald Trump 2.0 im Weißen Haus, Houthi-Rebellen im Jemen, die Aufzählung der Krisenherde ist lang. Und trotzdem, all das böte die Chance für Europa, enger zusammenzuarbeiten. Stehen, gerade in puncto Verteidigung.
Wir haben jetzt natürlich auch einen gewissen externen Schock durch das Agieren auch von Präsident Trump und seiner Administration. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, helfen diese externen Schocks auch, dass wir diese Debatte führen. Aber es ist eine notwendige Debatte und die müssen wir jetzt auch zügig angehen.
Kramp-Karrenbauer spricht von einer Koalition der Willigen, also von europäischen Staaten, die bei der Verteidigung vorangehen, sich gemeinsam engagieren. Die EU-Verträge bieten genau diese Möglichkeit, bisher aber wurden die noch nie genutzt. Das können ein Anfang sein, ein erster Schritt hin zu einer europäischen Armee, die nach Kramp-Karrenbauers Überzeugung am Ende stehen müsse.
Mit Blick auch auf die Dringlichkeit und mit Blick auf die Situation der Bedrohung durch Russland zum Beispiel, ist es wichtig, dass wir jetzt sehr schnell ins Handeln kommen. Und dazu sollten wir vor allen Dingen die Strukturen, die vorhanden sind in der NATO, aber auch die Möglichkeiten, die wir jetzt schon in Europa haben, etwa mit dem Battlegroup, dass wir diese Schritte jetzt konkret gehen. Und das schafft natürlich auch Vertrauen, das am Ende dazu führen kann, dass es eine gemeinsame europäische Armee gibt.
Eine Führungsrolle in der europäischen Verteidigung, aber auch in der NATO, die trotz US-Präsident Trump für Kramp-Karrenbauer nicht aufgegeben werden dürfte, müssten Deutschland und Frankreich übernehmen. Als ehemalige Verteidigungsministerin aber weiß Kramp-Karrenbauer, dass es in der deutsch-französischen Zusammenarbeit immer wieder hakt. Gerade auch, was die Entwicklung des Flugabwehrsystems FCAS und des europäischen Panzers angeht.
Also es hakt bei diesen Fragen natürlich immer auch an dem Punkt, ist das sozusagen eine faire Teilung nicht nur der Lasten, sondern auch dessen, was am Ende an Systemen entsteht, was aber auch an Wissen entsteht und was natürlich auch an Wertschöpfung und an Arbeitsplätzen entsteht. Da geht es um eben auch nationale Interessen, das macht es nicht immer ganz einfach.
Diese müssten teils überwunden werden, denn kein Land in Europa könne es alleine schaffen, moderne Kampfsysteme für die Zukunft zu entwickeln. Zeit bleibe dafür nicht mehr viel, erklärt Kramp-Karrenbauer und wirft dann doch nochmal einen pessimistischeren Blick auf die Weltlage. Sie appelliert auch an die Bundesregierung, Deutschland auf nationaler Ebene verteidigungsfähiger zu machen. Für Kramp-Karrenbauer geht das nicht ohne Wehrpflicht.
Dazu muss, je nachdem wie sie ausgestaltet ist, das Grundgesetz geändert werden. Aber die Zeit bis dahin sollten wir jetzt nutzen. Es gibt den Vorschlag über das freiwillige Modell, so wie es in Schweden gehandhabt wird. Und das könnte ein erster Schritt sein, um für eine solche Verpflichtung zu werben, zu sehen, ob es freiwillig geht, ob es freiwillig reicht. Wenn es nicht reicht, dann bin ich aber der Meinung, dann muss man auch schnell eben weitere Schritte einleiten.
Sich verteidigen können, um es nicht zu müssen. Bleibt zu hoffen, dass der Gedanke aufgeht für Deutschland und für Europa.
Ein Plädoyer für die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland von Annegret Kramp-Karrenbauer, der ehemaligen Verteidigungsministerin. Sabine Wachs hat sie getroffen für die Region am Nachmittag auf SR3. Es konkretisieren sich Pläne für einen Hallenneubau in Saarlouis. Und das hat mit den erfolgreichen Sportvereinen der Stadt zu tun. Also erstmal schon mal eine gute Nachricht, könnte man sagen. Georg Gitzinger ist bei mir im Studio. Georg, was ist da geplant in Saarlouis?
Ja, also zum Ersten kam das da raus aus der Gerüchteecke gestern bei einer Pressekonferenz von Handball-Drittligist HG Saarlouis. Der hat einen neuen Hauptsponsor vorgestellt, nämlich das Saarbrücker Arzneimittelunternehmen Osafarm. Die werden den Etat dort verdoppeln. Und quasi am Rande dieser PK hat der Präsident der Neue der HG Saarlouis, Steffen Freischel, meinem Reporterkollegen Marc Drum gesagt, dass auch angegangen werden soll vom Sponsor, vom Verein, von der Stadt und auch vom Land das Thema einer Großsporthalle, einer Multifunktionshalle. Das ist seit gestern also klar. Wir hören mal, was Steffen Freischel dazu gesagt hat.
Das muss allen Beteiligten klar sein. Wenn wir hier Handball-Spitzensport bieten wollen in der Zukunft, dann muss irgendwann nach der Stadtgartenhalle was Neues kommen an Halle. Aber da gibt es jetzt noch wenig Konkretes, aber es ist schon so, dass es angedacht ist.
Also, wir hören schon, eine Multifunktionshalle hast du vorhin gesagt. Da gibt's ja auch noch andere Vereine, die sehr erfolgreich sind in Saarlouis. Wie geht's da jetzt weiter?
Ja, die Basketballer haben natürlich sofort die Hand gehoben und gesagt, wenn da sowas kommt, sind wir mit dabei. Wir können das nicht selber stemmen, das ist klar. Auch unsere Sponsorensituation ist dafür nicht. Aber wenn, dann unterstützen wir das und wollen da unbedingt auch mit umziehen aus der Stadtgartenhalle. Ja, und wie ging es weiter? Wir haben dann heute ein bisschen rumtelefoniert im Land und Marc Drum hat den Oberbürgermeister der Stadt, Marc Speicher, getroffen und der hat ihm einen möglichen Standort gezeigt und auch die Gespräche im Hintergrund tatsächlich bestätigt. Also das heißt, es geht aus der Gerüchteküche in konkretere Gespräche in den kommenden Wochen. Diese Freifläche, um die es da geht, die liegt auch an der Sennerserre Allee, also sagen wir mal 400 Meter links von der Stadtgartenhalle, wo die Royals und die HG im Moment ja ihre sehr erfolgreichen Spiele betreiben. Dort ist der Baseballplatz der Saarlouis Hornets, dort ist die Kletterhalle Rocklands und dahinter da gibt es eine riesige Freifläche. Dort in diesem Gelände gibt es schon 3000 bestehende Parkplätze. Man müsste vielleicht über einen neuen Autobahnzubringer zur A8 noch nachdenken. Denn ansonsten ist diese Halle dort ein Traum, den die Stadt Saarlouis seit vielen Jahren hat. Und der OB hat uns auch bestätigt, dass die Stadt alles in ihren Möglichkeiten Stehende tun würde, um infrastrukturell Anbindungen, das komplette Genehmigungsverfahren so gut es geht zu unterstützen. Also da könnte tatsächlich was passieren in den nächsten Jahren. nächsten Monaten und Jahren.
Ja, genau, das ist das Stichwort. Was ist denn da das Zeitfenster und was soll das Ganze kosten?
Ja, also da gibt es im Moment keinerlei Angaben von irgendwem. Aber wir haben natürlich uns umgeguckt und kennen ja ein paar spektakuläre Neubauten. Wann der großen Ordnung soll das 5.000 bis 10.000 Zuschauern Platz bieten? Dann sind wir schon in dem Bereich der SAP Arena in München, wo 11.200 reingehen. Also das ist dann schon ein Wort und da reden wir dann von 40 Millionen plus im großen Fall. 5.000 ist natürlich dann etwas weniger. Und die Handballer haben klar gesagt auf der Pressekonferenz gestern, in 3 bis 4 Jahren sollte das so sein. Und von den Royals hören wir das auch so.
Okay, wir werden sehen, wie dann der Kostenrahmen ist. Da haben wir ja schon einige Überraschungen erlebt. Leider, muss man sagen. Hoffen wir mal, dass es zu realisieren ist. Interessante Infos und Neuigkeiten aus St. Louis. Ein Hallenneubau dort geplant für die HG St. Louis und aber auch für die Basketballer der Stadt. Vielen Dank, Georg, für die Infos. Die Emme steht fast vor der Tür. Einen guten Monat haben wir noch. Eines der größten Stadtfeste im Saarland vom 5. bis 7. Juni verwandelt sich die St. Louis Innenstadt da in eine einzige Party. Und diesmal soll es so groß werden wie nie zuvor mit einer komplett neuen Bühne. SR3-Reporterin Maureen Welter war heute dabei, als das Programm bekannt gegeben worden ist. Maureen, wer wird denn da alles spielen?
Es wird richtig sommerlich. Haupteck dieses Jahr ist Marquez und die bringen Latin-Pop-Musik mit. Damit sind wir quasi in St. Louis und Spanien gleichzeitig. Aber es wird auch wieder richtig schön saarländisch. Die Band Mitzis übersetzt internationale Hits in Mundart oder die Band No Matter What, gegründet von einem St. Louis, also richtig schön lokal. Die singen Coversongs und das mehrstimmig.
Da bekomme ich Lust auf Cocktailschlürfen in der Sonne.
Daran soll es nichts mangeln. Insgesamt gibt's 57 Stände auf der Emmes, also mit Getränken und Essen, aber auch von Vereinen, die da zusammenkommen. Der St. Louis Oberbürgermeister Marc Speicher war schon als Kind immer gern auf der Emmes und freut sich auch jetzt wieder drauf.
In neuer Rolle.
Emmes ist Nostalgie, aber Emmes ist vor allem ganz, ganz viel Zukunft und vor allem Emmes ist Heimat. SR3 Saarlandwelle, Europastadt St. Louis, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich freue mich auf den Freitagabend, freue mich auf Michael Friemel, der wieder durch das Programm führen wird. Und das Programm von SR3 Saarlandwelle ist richtig, richtig gut.
Den sehen wir dann bestimmt auch am Freitag irgendwo auf dem großen Markt rumwuseln.
Was gibt's denn um die SR3-Bühne drumherum?
Noch mehr Bühnen. Auf der Bühne in der Deutschen Straße spielt zum Beispiel die Band Al Dente. Das ist ja so ein richtiger Emmes-Klassiker. Die dürfen natürlich nicht fehlen. In der Französischen Straße wird es viel Partymusik geben. Und am Samstag können wir mit einem Hip-Hop-Weltmeister tanzen. Musikalisch ist eigentlich alles dabei. Pop, Rock, Funk. Oder auch auf dem kleinen Markt, da gibt es Musik für Kinder von Mats und Papa. Und es gibt dieses Jahr eine, du hattest es schon gesagt, komplett neue Bühne, und zwar in der Altstadt. Und da legen DJs Clubmusik auf, Hip-Hop oder auch Techno, House und Trance.
Okay, für alle was dabei, wunderbar. Das Highlight der Emmes, das war ja immer das Musikfeuerwerk.
Ja, das gibt's natürlich auch wieder. Das darf nicht fehlen. Punkt 23 Uhr am Samstag gibt es ein Riesenfeuerwerk über den Dächern von St. Louis. Und danach muss auch keiner nach Hause gehen, denn dann liegt noch der saarländische DJ Carsten auf.
Okay, und der Hinweis, besser nicht mit dem Auto hinfahren. Wir reden ja über Juni, ist noch ein bisschen Zeit, das zu planen. Man kann mit dem Fahrrad kommen, aber es werden auch extra Parkplätze eingerichtet oder sonst mit den Öffis. Vielen Dank für diese Informationen, Maureen Welter. Und wir haben gesprochen über die Emmes. Fassanstieg ist am Donnerstag, 5. Juni, auf dem Großen Markt um 18 Uhr. Und eben unser Top-Act von SR3 ist Marquez